ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Konstantin Schreiber.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Mit dem, was Donald Trump gerade über die Ukraine und den Krieg gegen sie gesagt hat, dürfte er beim russischen Präsidenten Putin auf volle Zustimmung treffen. Mehr noch, das Gesagte könnte von Putin selbst sein. Trump hat von seinem Privatclub in Florida aus die Ukraine scharf angegriffen. Das gipfelte in dem Vorwurf, die Ukrainer selbst trügen Verantwortung für den fortwährenden Krieg. Er sagte, an die Ukraine gerichtet, ihr hättet den Krieg in den 3 Jahren beenden müssen. Ihr hättet ihn nie anfangen dürfen. Ihr hättet einen Deal machen können. Ich hätte einen Deal für die Ukraine machen können. Das hat er zum Schluss auch noch gesagt. Mittlerweile hat Trump nochmal nachgelegt. Er ließ verlauten, der ukrainische Präsident Zelensky sei ein Diktator ohne Wahlen. Er solle sich besser beeilen oder er werde kein Land mehr haben. Es mag wie der Versuch wirken, aus Opfern Täter zu machen und damit den Gang der Geschichte auf den Kopf zu stellen. Wie all das in der Ukraine ankommt, Birgit Pfirnig.
Es war ein Tag, der für die Ukraine kaum schlimmer hätte sein können. Schon am Morgen große Empörung über Trumps Äußerungen. Für die Menschen hier klingen die Vorwürfe Trumps wie Hohn. Aus ihrer Sicht hat Präsident Trump die Sicht des russischen Präsidenten vollständig übernommen. Trump hat aus dem Opfer den Feind, den Aggressor gemacht. Wir vertrauen den Russen nicht. Wie viele Male haben sie die Interessen der Ukraine schon verraten? Ich habe jetzt den Eindruck, dass Trump nicht sonderlich an den Bedingungen für die Beendigung des Krieges interessiert ist. Das Schicksal der Ukraine interessiert ihn überhaupt nicht. Er handelt als Populist und erfüllt damit seine Wahlversprechen. Die Verhandlungen müssen ehrlich sein, ansonsten sollte unsere Armee auf ihren Positionen bleiben. Den Unmut dürfte auch der US-Sonderbeauftragte Keith Kellogg in Kiew zu spüren bekommen haben. Er zeigt Verständnis für den Wunsch nach Sicherheitsgarantien für die Ukraine. In den nächsten Tagen spricht er mit den Geheimdiensten und Militärs, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Präsident Zelensky hat ihn eingeladen, mit ihm an die Front zu fahren. Für mich ist es wichtig, dass Kellogg durch Kiew und andere Städte geht. Trump meint, 20-30% der Hauptstadt seien zerstört, alles sei zerstört. Ich möchte, dass Kellogg das sieht und dann mit den Menschen in der Ukraine darüber spricht, ob sie ihrem Präsidenten vertrauen oder Putin. Und der gibt sich heute in St. Petersburg hochzufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Gespräche mit den USA. Überschattet wird der Tag in der Ukraine auch von weiteren Äußerungen Donald Trumps, mit denen er die Legitimation des ukrainischen Präsidenten in Frage stellt. Wir haben seit Jahren in der Ukraine keine Wahlen gehabt. Es herrscht Kriegsrecht in der Ukraine und die Unterstützung Zelenskys beträgt nur noch 4%. Zelensky weist das als Desinformation zurück. Wir haben Beweise dafür, dass diese Zahlen zwischen Amerika und Russland diskutiert werden. Das heißt, Präsident Trump lebt leider bei allem Respekt für ihn als Führer des Volkes, das wir respektieren und das uns ständig unterstützt, in einem Raum der Desinformation. Später legt der amerikanische Präsident sogar noch nach und verunglimpft Zelensky als Diktator ohne Wahlen. Er müsse sich beeilen, sonst bleibe nichts mehr von seinem Land übrig. In der Ukraine stellen sich Politiker und die Zivilgesellschaft hinter ihren Präsidenten. In einer heute veröffentlichten Umfrage sprechen 57% der Bevölkerung dem ukrainischen Präsidenten ihr Vertrauen aus. Für viele in der Ukraine drohen die USA immer mehr zum Gegenspieler zu werden. Doch Präsident Zelensky will versuchen, das Treffen mit General Kellogg konstruktiv zu gestalten. Nur gemeinsam mit Amerika und Europa könne ein verlässlicher Frieden geschaffen werden. Und das sei das Ziel der Ukraine.
Gudrun Engel in Washington. Gudrun, welches Ziel könnte Donald Trump mit seinen heftigen Vorwürfen verfolgen?
Das fragen wir uns auch alle, tatsächlich Experten, Analysten, alle ziemlich ratlos, was er konkret damit erreichen will. Beste Vermutung bislang, er will Putin dazu kriegen, an den Verhandlungstisch zu kommen und sich mit ihm in Riad in Saudi-Arabien zu treffen. Es zeigt jedenfalls ganz klar, Trump war von diesem Telefonat mit Putin vor einer Woche doch offensichtlich mehr beeindruckt oder beeinflusst, als wir das bislang angenommen haben. Wir hätten es auch damals schon ablesen können an seiner Äußerung direkt danach. Da hat er das russische Militär, die russische Armee gepriesen und gesagt, die waren ja auch damals schon gegen Napoleon erfolgreich und auch als Verbündete der USA im Zweiten Weltkrieg. Jetzt hat er offensichtlich mit den Äußerungen, Selenskyj ist ein Diktator ohne Legitimation, das russische Wording komplett übernommen. Das kann er ja nur von Putin so gehört haben und ist diese Täter-Opfer-Umkehr, der er da jetzt komplett, man kann sagen, auf den Leim geht. Denn in der ukrainischen Verfassung ist in § 83 und im Kriegsrecht in § 19 ganz klar geregelt, dass Selenskyj legitimer Präsident dieses Landes ist. Das alles juckt Donald Trump, aber nicht er ist da jetzt offensichtlich komplett auf die russische Linie eingeschwenkt.
Und Gudrun, zeigt sich an diesen Äußerungen jetzt auch, wie wenig Trump das Überleben einer freien Ukraine interessiert?
Na, es zeigt vor allem, Trump ist Präsident, aber er ist vor allem von der DNA her Geschäftsmann. Und er fragt jetzt eben ganz klar, wir haben 500 Milliarden US-Dollar in Militärhilfen in die Ukraine gesteckt. Wie können wir das Geld denn wiederbekommen, wenn wir da jetzt Frieden oder zumindest einen Waffenstillstand schaffen? Welche Reparationszahlungen können wir denn da jetzt erwarten? Können wir da vielleicht Rohstoffe bekommen oder seltene Erden oder Ähnliches? Wir wollen unser Geld zurück. Und Geschäftsmann Teil 2 mit Blick auf Russland natürlich, wenn sich da jetzt die Beziehungen wieder stabilisieren, wenn die Sanktionen gegen Russland wegfallen, könnten dann US-Unternehmen eventuell sogar Marktzugänge da kommen. Also man muss sagen, die Moral spielt da eine untergeordnete Rolle.
Gudrun Engel in Washington, vielen Dank für den Moment. Wir kommen gleich nochmal zu dir. Dankeschön, Gudrun. Ja, das ist der Blick in die USA und jetzt wollen wir nochmal genauer darauf gucken, wie die Ukraine mit den Vorwürfen und verbalen Angriffen des US-Präsidenten umgeht. Ich spreche mit Oleksiy Makeyev, ukrainischer Botschafter in Deutschland. Guten Abend, Herr Makeyev.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Donald Trump hat ja nun gesagt, Präsident Selenskyj sei ein Diktator ohne Wahlen. Wie kommt das aus Ihrer Sicht an in der Ukraine?
Das Thema Wahlen in der Ukraine haben wir, glaube ich, hier in Deutschland im letzten Jahr besprochen und auch klar gemacht, dass nach rechtlichen Grundlagen in der Ukraine, und das wurde auch in Ihrem Bericht klar erklärt, kann es keine Wahlen zu Kriegszeiten geben. Das ist die gängige Praktik in vielen Ländern der Welt und auch in Deutschland. Artikel 115h des Grundgesetzes Deutschland sagt, dass im Verteidigungsfall laufende Wahlperioden des Bundestages enden 6 Monate nach der Beendigung des Verteidigungsfalls und des Präsidenten 9 Monate nach Beendigung. Deswegen, das ist gängige Praktik und das ist die Rechtslage in der Ukraine. Auch politisch gesehen, sogar die Oppositionsparteien in der Ukraine sehen heute keine Möglichkeit, die demokratischen Wahlen zu veranstalten. Deswegen sind die Ukrainer, die politischen Parteien wie nie vereint, weil wir haben ein wichtiges Ziel, in diesem Verteidigungskrieg weiter zu bestehen und diesen Verteidigungskrieg zu gewinnen.
Herr Makeyev, ich würde gerne noch mal auf die Aussagen von Donald Trump kommen, auf diese Vorwürfe, auf diese Diffamierung. Er sagt ja, die Ukraine sei selbst schuld, dass der Krieg immer noch andauere. Die Ukraine hätte den Krieg gar nicht erst beginnen dürfen. Wie sehr trifft das die Ukraine ins Mark? Wie sehr verunsichert es sie?
Natürlich trifft das aber wir Ukrainer zu schwierigen Zeiten. Wir sind vereint wie nie. Dieser Krieg dauert seit 11 Jahren und seit fast 3 Jahren dauert die große Invasion Russlands. Aber natürlich gibt es auch schwierigere Momente, weil gerade zu dieser Stunde, wir sprechen hier aus Berliner Studio nach Hamburg, aber in Kiew und in Odessa ist Luftalarm und die russischen Drohnen und Raketen fliegen auf die Hauptstadt der Ukraine, Kiew und Odessa. Und gerade deswegen hoffen wir sehr, dass unsere Partner und Verbündete, Vereinigte Staaten, Deutschland, europäische und NATO-Länder an unserer Seite in solchen schwierigen Zeiten stehen.
Mhm. Herr Makeyev, uns interessiert weiterhin Ihre Perspektive. Wie ist es zu erklären, dass Trump komplett die russische Perspektive übernimmt jetzt?
Als Botschafter der Ukraine ist es mir schon schwer genug, die Ereignisse in Deutschland zu kommentieren, zur Wahlkampagne. Deswegen kann ich nicht sehr viel dazu sagen, wie es in Amerika passiert. Wir wissen aber, dass Russland sehr aktiv mit Propaganda die westlichen Gesellschaften zu verunsichern versucht. Und das mag auch der Grund dazu sein, dass die russischen Narrative weiter verbreitet werden.
Mhm. Könnte Donald Trump darauf aus sein, Zelensky zu stürzen, weil er keinen Mann gebrauchen kann, der Forderungen stellt und nicht gefügig ist?
Es geht nicht darum, um gefügig zu sein oder nicht. Wir sind an der Seite der Wahrheit. Und Wahrheit sagt, dass Präsident Zelensky laut jüngst veröffentlichten Umfragen 57% der Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung hat. Und nochmals, wir haben legitim gewählten Präsidenten, Parlament und die Regierung. Man muss noch sagen, die Ukrainer haben seit 1991 sechs verschiedene Präsidenten gehabt und Russland nur zwei Präsidenten. Deswegen, wir stehen fest an der Seite der Demokratie und mein Präsident hat auch klar gesagt, nach Beendigung des Kriegszustandes werden wir und im Frieden werden wir natürlich Wahlen veranstalten.
Mhm. Nicht nur die Ukraine, auch Europa ist bei den Gesprächen im Moment außen vor. Wie kommt man nach den jüngsten Äußerungen Trumps noch zusammen? Wie soll das gehen?
Ich freue mich sehr, dass auch die deutschen Politiker auch am Ende des Wahlkampfes verstanden haben, dass Thema Sicherheit und Thema Frieden in Europa eine wichtige Rolle spielen. Wir freuen uns sehr, dass gestern und heute auch Treffen in Paris organisiert wurden zwischen wichtigsten Verbündeten der Ukraine mit der Idee, wie man zu diesen schwierigen Zeiten Ukraine weiter unterstützen kann. Nochmals, wir hoffen auf eine gemeinsame Unterstützung von Vereinigten Staaten, Deutschland, EU und NATO-Ländern, weil das ist in unserem gemeinsamen europäischen Interesse, dass wir Europäer unsere Kräfte zusammenbündeln und einem Diktatoren und Autokraten wie Putin auch klare Kante zeigen.
Den russischen Präsidenten will Donald Trump jetzt demnächst schon treffen, hat er angekündigt. Ist nicht mehr lange hin. Wie groß sind da Ihre Hoffnungen, haben Sie gerade schon gesagt, aber auch Ihre Sorgen?
Wir sind im Gespräch mit der amerikanischen Administration. Mein Präsident hat Vizepräsidenten J.D. Vance in München an diesem Wochenende getroffen. Jetzt ist gerade Sonderbeauftragter Kellogg in Kiew und hat heute Gespräche geführt. Und soviel ich weiß, wird auch morgen im Lande sein. Möglicherweise kommt er näher zum Geschehen an der Frontlinie. Das ist auch eine Empfehlung für viele Politiker, für alle Politiker. Kommen Sie mal in die Ukraine und erleben Sie zwei, drei Tage in der Ukraine, um zu begreifen, was es heißt, im 21. Jahrhundert unter Luftalarmsirenen, Drohnen und Raketenangriffen weiter demokratisch regieren zu können und Freiheit schützen zu müssen.
Oleksiy Makeyev, ukrainischer Botschafter in Deutschland. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Dankeschön für die Einladung.
Seit 30 Tagen ist Trump im Amt. Morgen ist seine Inauguration einen Monat her. Ein Monat, der manchen wie eine Ewigkeit vorkommen mag. Denn in dieser Zeit hat der US-Präsident mit Ankündigungen und Verordnungen in verschiedene Richtungen nur so um sich geworfen. Etliche Dekrete hat er unterzeichnet. Einige davon wurden von Gerichten erstmal blockiert. Doch auch Richter sind oft von der Geschwindigkeit überfordert, mit der Trump von Beginn an unterwegs ist. Kerstin Klein.
Trumps Tempo ist atemberaubend. Im Inland wie im Ausland macht er deutlich, in Washington weht ein anderer Wind. Nahezu täglich unterzeichnet er Dekrete. Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation, dem Pariser Klimaabkommen, Begnadigung der Angreifer auf das Kapitol vor 4 Jahren. Alles weitreichend, doch vieles ob der schieren Menge fast schon wieder vergessen. In der Handelspolitik setzt Trump auf Zölle. Auf Stahl, Aluminium, möglicherweise demnächst auch auf Autos und andere Produkte. Will weniger aus anderen Staaten importieren.
Sie zocken uns ab, so richtig übel. Und die USA haben es satt, abgezockt zu werden.
Er lässt Bilder veröffentlichen von Abschiebungen. Die Zahlen bislang noch weit von den Wahlkampfversprechen entfernt. Aber Millionen Menschen ohne Papiere in Angst. In der Außenpolitik betont Trump die Freundschaft zu Israel und irritiert mit dem Vorschlag, den Gazastreifen zu übernehmen und die Palästinenser umzusiedeln. Er telefoniert mit Russlands Präsident Putin, lässt seinen Außenminister mit dem Russischen über ein Kriegsende verhandeln. Ohne Beteiligung der Ukraine. Signalisiert den NATO-Partnern, ihr müsst mehr tun für eure Sicherheit. Und Trump baut den Staatsapparat um. Gemeinsam mit Elon Musk. Tausende Bedienstete haben ihre Jobs verloren. Weitere sollen folgen. Allen Protesten zum Trotz. Das Ziel Geld sparen, aber vor allem die Bürokratie zerschlagen. Für Trump der Deep State. Wir werden den Krebs los. Ich nenne es Krebs. Gerade einmal einen Monat ist Trump nun im Amt. Und das Land, die Welt, sind bereits grundlegend verändert.
Ja, wir haben es gerade gehört. Kaum ein Tag ohne große Ansagen aus dem Weißen Haus. Den einen in den USA wird es gefallen, weil sie Trump ja genau dafür gewählt haben. Aufräumen in und Deals schmieden für die USA. Andere sehen ihr Land längst in einer Verfassungskrise mit einem Präsidenten, der die älteste Demokratie der Welt von innen aushöhlt. Marion Schmickler mit Stimmen beider Seiten.
In Javier Rodriguez Barbershop sind sie bester Laune. Endlich passiere was im Land. Für Javier kann es gar nicht schnell genug gehen. Er ist großer Trump-Fan. Vor allem seit dessen Besuch in diesem Laden in der Bronx ist er überzeugt, der neue Präsident hat verstanden, wie die Leute in diesem Arbeiterviertel ticken. Ich bin auch so ein Typ. Wenn ich was sage, dann tue ich das. So ist Donald Trump auch drauf. Ich liebe alles, was er macht. Der kümmert sich um unsere Sicherheit in New York, saubere Straßen, die Migranten. Sie tun mir ein bisschen leid, aber sorry, ihr müsst legal hierher kommen. Stoppt den Staatsstreich, skandieren sie. Ein paar Kilometer weiter gehen Tausende auf die Straße. Es ist der erste größere Protest seit Trumps Amtsantritt. Und viele hier glauben, das ist nur der Anfang.
Donald Trump
kapert unsere Bundesregierung, zerstört langjährige Institutionen mit der Hilfe von Leuten wie Elon Musk, die nicht mal demokratisch gewählt sind. Sehr beängstigend. Wir schlittern gerade in den Faschismus. Die nehmen uns alle Rechte weg, missbrauchen unsere Steuergelder. Seit hunderten Jahren waren wir immer ein Leuchtturm. Es bricht mir das Herz zu sehen, wie die Schlimmsten unter uns dafür sorgen, dass das Licht getrübt wird. Das ist nicht Amerika. 77 Millionen von uns haben Donald Trump nicht gewählt. Das Land ist gespalten, ob in den Meinungsumfragen oder auf den Straßen. Es gibt Angst, aber auch Begeisterung für Trump und kaum Zwischentöne. In Haymarket in Virginia ist das Giuseppe seit 25 Jahren eine Institution. Salvatore Russo hat nicht gewählt. Er habe das Vertrauen ins amerikanische Wahlsystem verloren, sagt er. Doch Trumps erste Wochen geben ihm neue Hoffnung. Ich stehe hundertprozentig hinter ihm, wenn er die Kontrolle durch die Regierung minimieren will. Denn als Bürger haben wir das Gefühl, viel zu viel kontrolliert zu werden. Es ist einfach gut zu sehen, dass er aufräumt und es einen Neustart gibt. In Los Angeles dreht Dale Gibson letzte Runden auf seiner Ranch. Nach fast 40 Jahren als Stuntman in Hollywood zieht er jetzt nach Texas. Er will weg aus dem liberalen Kalifornien. Trump, für ihn der richtige Mann zur rechten Zeit, weil er in Wildwest-Manier aufräume in der Welt. Amerika gibt und gibt und gibt und wir kriegen nichts zurück. Jetzt haben wir endlich einen Präsidenten, der sich um uns kümmert. So sehe ich das und die meisten von uns, die hart arbeiten. Der Mann vor ihm hat die Tore geöffnet, alle reingelassen, Geld verschenkt. Amerika schwankt zwischen Optimismus und Zukunftsangst. Trump-Fans wie Dale kann der Umbau gar nicht radikal genug sein.
So, und damit nochmal zu Gudrun Engel in Washington. Gudrun, ein Monat Donald Trump jetzt. Der hatte angekündigt, ein Präsident für alle Amerikaner zu sein, das Land zu einen. Hast du noch den Eindruck, dass er das vorhat?
Zumindest sagt er, dass er das vorhat. Und das lässt er auch seine Sprecherin im Weißen Haus immer wieder wiederholen. Er sei ein Unifier, ein Vereiner. Ob das bei der Bevölkerung so ankommt, da habe ich so meine Zweifel. Umfragen zufolge ist seine Beliebtheit ein bisschen zurückgegangen. Bei der letzten Umfrage des Gallup-Institutes haben 45% gesagt, sie sind zufrieden mit seiner Arbeit. 51% haben gesagt, sie sind das nicht. Aber auch diesen Wert gibt es. 72% der befragten Amerikaner haben gesagt, sie nehmen ihn als sehr energiegeladen und aktiv wahr. Und das ist ja dann eher positiv. Er hat auf jeden Fall die Parole ausgegeben, Promises made, Promises kept, Versprechen gemacht, Versprechen gehalten. Er will also vor allem umsetzen, was er im Wahlkampf alles angekündigt hat. Und da ist das gängige Muster erkennbar. Erstmal alle Strukturen zerschlagen, alles kaputt machen, Destabilisierung von internationalen Partnerschaften und dann mal gucken, was übrig bleibt und mit den eigenen Leuten vielleicht dann wieder aufbauen.
Gudrun, wie unterscheidet sich der Beginn seiner Amtszeit von den ersten Wochen seiner Präsidentschaft vor 8 Jahren?
Es geht jetzt alles wahnsinnig viel schneller. Diesmal ist er viel besser vorbereitet. Er hat einen Haufen Loyalisten um sich geschart, die offenbar auch keine kritischen Fragen mehr stellen. Und das Weiße Haus nennt das Vorgehen Shock and Awe. Das ist ein Militärspruch, der noch aus dem Irakkrieg hier stammt. Das heißt so viel wie schockieren und Furcht schüren. Und das klappt auf jeden Fall. Das sehen wir bei vielen Migranten hier im Land, die jetzt Angst haben, abgeschoben zu werden. Das sehen wir bei vielen Bediensteten von Behörden und Institutionen, die Angst haben, gefeuert zu werden. Deswegen kommen auch viel weniger Menschen zu Demonstrationen und Protesten, als das noch in der ersten Amtszeit von Trump der Fall war. Ja, und der Kongress, der eigentlich für die Gesetzgebung und den Haushalt zuständig ist, der guckt so ein bisschen von der Seitenlinie zu. Und ob Trump Gerichtsentscheidungen anerkennen wird, das müssen wir auch erstmal noch abwarten.
Mhm. Gudrun Engel, vielen Dank für deine Einschätzung und deine Eindrücke. Grüße nach Washington. Sie haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, weit über die Grenzen Italiens hinaus. Die Bilder der Militärlasterkolonnen in Bergamo zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Zahl der Toten so hoch, dass die Krematorien der Stadt nicht ausreichten. Morgen ist es genau 5 Jahre her, dass Italien sogenannte rote Zonen einrichtete. Eine neue Zeit begann, das Coronavirus griff um sich und Bergamo wurde zu dessen Sinnbild. Dass Todesfälle hätten verhindert werden können, davon sind hunderte Familien in und um Bergamo überzeugt. Und anders als manch einer in Deutschland, hätten sie sich deutlich strengere Corona-Maßnahmen gewünscht. Verena Schelter.
Pater Marco muss sich beeilen. Bald beginnt der nächste Gottesdienst in der Allerheiligenkirche in Bergamo. Hier erinnert auf den ersten Blick nichts mehr an das Grauen von vor 5 Jahren, von dem er anfangs dachte, es sei nur so etwas wie eine besonders starke Grippewelle. Doch je mehr Tage vergingen, desto mehr Tote gab es, sodass man alle Kirchenbänke hier wegstellen musste, um sie für die Särge der Toten freizumachen. Allein im März 2020 sind in Bergamo etwa 5.100 Menschen an und mit Covid verstorben. Eine ganze Generation, sagen viele. In unserem Krematorium gab es keinen Platz mehr. Sie arbeiteten hier Tag und Nacht, aber mehr als 25, 30 Särge konnten wir mit unseren 2 Öfen nicht leisten. Und die Zahl der Toten stieg immer weiter. Militärlaster transportierten die Särge schließlich in andere Städte. Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis Italiens eingebrannt haben. Auf einem dieser Lastwagen befand sich auch der Leichnam des Vaters von Consuelo Locati. Die Anwältin ist überzeugt, die Behörden tragen eine Mitschuld an den vielen Toten. Sie hätten viel zu spät Schutzmaßnahmen ergriffen, weil sie die Wirtschaft möglichst lange am Laufen halten wollten.
Siamo arrivati a Bergamo.
In Bergamo hat sich die Lage so entwickelt, weil wir viele Kontakte mit China haben, vor allem in der Region von Wuhan. Denn genau in dem Tal, in dem es hier die meisten Todesfälle gab, befinden sich viele Unternehmen, die direkte Geschäftskontakte mit Wuhan haben. Spätestens im Januar und Februar 2020 hätten der Flugverkehr aus China eingestellt werden, Kontakte von Infizierten verfolgt und lokale Lockdowns eingerichtet werden müssen. Außerdem habe die Regierung versäumt, den nationalen Pandemieplan zu aktualisieren. Hier in Bergamo gab es ungefähr 4.300 Tote, die man hätte vermeiden können, wenn man sofort gehandelt und eine rote Zone eingerichtet hätte. Vor 4 Jahren hat Consuelo deshalb Zivilklage eingereicht. Sie vertritt mittlerweile 670 andere Betroffene, die sich der Klage angeschlossen haben. Auch die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, gegen Gesundheitsbehörden und Regierung. Aber alle Strafverfahren wurden eingestellt. Doch dann, nur wenige Stunden vor unserem Dreh, die unerwartete Wendung. Wir haben eine Mitteilung erhalten, die uns Hoffnung gibt. Mit dieser Verordnung wird das Verfahren gegen bestimmte Beamte des Gesundheitsministeriums wieder aufgerollt. Dass es nun vielleicht doch nach 4 Jahren endlich zu einem Prozess kommen könnte, ist eine Genugtuung für viele Angehörige in Bergamo. Sie erhoffen sich dadurch vor allem eines, eine Antwort auf die Frage, warum so viele Menschen sterben mussten.
So, und wir machen weiter mit den Meldungen des Tages und die hat jetzt Konstantin.
5 Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Hanau ist dort erneut an die Opfer erinnert worden. Ein Rechtsextremist hatte damals 9 Menschen erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Bei der Gedenkveranstaltung rief Bundespräsident Steinmeier dazu auf, gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit einzutreten. Er bedauerte zudem, dass das Vertrauen der Angehörigen in den Staat verloren gegangen sei. Diese kritisieren eine aus ihrer Sicht nur unvollständige juristische Aufarbeitung. Kurz vor der Bundestagswahl sieht sich die AfD mit dem Vorwurf einer illegalen Spende konfrontiert. Es geht um eine Plakatkampagne im Wert von 2,3 Millionen Euro. Nach Angaben der Partei stammt das Geld dafür aus Österreich von einem früheren FPÖ-Funktionär. Es gibt aber den Verdacht, dass er als Strohmann eingesetzt wurde und die Kampagne von einem deutschen Milliardär bezahlt wurde. Das berichten unter anderem der Spiegel und das ZDF. Sollte die Spende verdeckt erfolgt sein, wäre das strafbar. Die AfD weist die Vorwürfe zurück. Am Freitag müssen sich die Menschen auf Verspätungen und Ausfälle im Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind 6 Bundesländer. Bremen, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Grund ist der Tarifstreit für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. In der 2. Verhandlungsrunde gestern gab es keine Annäherung. Die Gewerkschaften fordern 8% mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro sowie zusätzlich 3 freie Tage. Zum Fußball. Nach den Bayern hat auch der BVB den Einzug ins Achtelfinale der Champions League geschafft. Den Dortmundern reichte ein glanzloses 0:0 gegen Sporting Lissabon für das Weiterkommen in der Königsklasse. Spektakulärer Lichtschweif am Nachthimmel. Das waren die letzten Sekunden verglimmernden Weltraumschrotts. Eine ausgebrannte Raketenstufe einer Falcon 9 Rakete wie diese, die bei Eintritt in die Erdatmosphäre verglühte. Das Phänomen war in weiten Teilen Deutschlands zu sehen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.
Dieses Wochenende werden auf der Berlinale wieder glänzende Bären verliehen. Ob dabei auch deutsche Produktionen glänzen, so wie zum Beispiel 2004, als Gegen die Wand von Fatih Akin zunächst als Festivalerfolg und dann auch darüber hinaus gefeiert wurde. Schon eine ganze Weile her. Dieses Jahr konkurrieren 19 Filme um die goldenen und silbernen Bären, 4 davon mit deutscher Beteiligung. Aber es laufen ja auch außerhalb des Wettbewerbs Filme, die sich sehen lassen können. Gret von Petersdorf über 2 Berlinale-Filme made in Germany.
Premiere des deutschen Wettbewerbfilms Yunnan. Mit einer bunten internationalen Truppe. Dazu gehört auch Hanna Schygulla, strahlende Grande Dame des deutschen Films. Yunnan spielt im hohen Norden auf einer Hallig. Valeska betreibt dort eine Pension.
Sie haben keine Reservierungsnummer?
Nein.
Ja, das tut mir leid, dann kann ich nichts für Sie tun. Das läuft hier so.
Kein freies Zimmer, sagen Sie?
Nein, sagte ich doch schon.
Munir ist ein syrischer Schriftsteller im Exil. Er ist krank vor Heimweh und hofft, hier zur Ruhe zu kommen. Heimatverlust. Der Regisseur Amer Fakir Eldin, der jetzt in Deutschland lebt, weiß, worum es geht. Ich bin in Kiew geboren, im Mittleren Osten aufgewachsen und nun habe ich einen Film auf einer Hallig gedreht. Wunderbar, diese Reise. Im Film entpuppt sich die zunächst spröde Gastwirtin Valeska als fürsorglich.
Haben Sie denn gar keinen Hunger?
Mir geht's gut. Vielen Dank.
Währenddessen steigt das Hochwasser unaufhörlich. Die Höfe sind zunehmend isoliert vom Rest der Welt. Es geht um das Gefühl, dass du allein bist, dass du verlassen bist, ja, dass du im Exil bist. Filmregisseur Amir Fakir Eldin ist 33 Jahre alt. Filmregisseur Edgar Reitz hingegen 92. Heimat, auch sein Lebensthema, vor allem filmisch. In den 80ern hatte seine Heimatserie für Furore gesorgt. Auffallend das Hunsrücker Platt, der nüchterne Blick ins Dorfleben. Reitz hat immer weiter gedreht, war oft bei der Berlinale. Sein neuer Film über den Philosophen Leibniz hatte heute ebenfalls Premiere.
Habt ihr jemals durchdacht, was ihr da tut?
Ich entreiße sterbliche Menschen dem Vergessen.
Der Philosoph lässt sich malen. Dabei erklärt er, wie er die Welt sieht. Natur und Geist sind eins. Und dafür nimmt sich der Film viel Zeit. Er spielt zu Beginn des 18. Jahrhunderts fast wie ein Kontrapunkt zur modernen, rasanten Filmlandschaft.
Das liegt auch an unserer Lebensweise und unseren Erfahrungen. Wir sind ja nicht mehr so ortsgebunden, wie man vor wenigen Jahren noch war. Wir sind jede Stunde unseres Lebens durch die Medien mit der ganzen Welt verbunden. Und wir haben ein Weltzeitgefühl. Das ist ein vollkommen verändertes Lebensgefühl.
Von Kiew über Syrien zur Hallig. Das ist das Weltzeitgefühl auf der 75. Berlinale.
So, und jetzt interessiert uns nur noch der Film. Und zwar der, in dem die Sonne hoffentlich die Hauptrolle spielt, Claudia. Sind wir da bei dir im richtigen Kinosaal?
Ich glaube, da müssen wir das Kino wechseln, weil das mit der Sonne wird ein bisschen schwierig. Aber im anderen Kino läuft dann so 18, 19 Grad mit allerdings auch dichteren Wolkenfeldern. Ist für den einen oder anderen möglicherweise auch gar nicht so ein schlechter Film, weil es endlich mal wärmer wird. Und das sind die Temperaturen von heute Morgen. Mönchengladbach minus 1 Grad, minus 13 Grad in Frankfurt an der Oder. Da wird es auch morgen früh noch mal kalt mit minus 10 Grad. Mönchengladbach schon 3 Grad. Dann geht es wirklich stetig bergauf. Morgen allein schon 11 Grad als Höchsttemperatur. Dann geht es auf 18 Grad Freitag, Samstag 16, Sonntag 15 Grad. Je weiter nach Osten, desto länger braucht die warme Luft, bis sie da ankommt. Deswegen in Frankfurt an der Oder am Freitag 7 Grad. Da ist es morgens noch frostig. Dann auch dort die Nächte frostfrei. Also es kommt wärmere Luft, die kommt von Südwesten. Und das ist auch kein Wunder. In Spanien ist es nämlich jetzt schon warm. Gegen den Uhrzeigersinn ums Tief wird die warme Luft bis zu uns gebracht. Ist eben genau die Jahreszeit dafür. Kommt die Luft aus Südwesten, ist sie sehr warm. Nordöstlich von uns und östlich an sich ist es noch deutlich kälter. Das heißt heute Kusamo, minus 5 Grad. Wenn die Luft also jetzt aus Nordosten kommt, haben wir direkt wieder die dicke Kälte. Und die liegt halt auch morgen noch über der Nordosthälfte Deutschlands. Dichtere Wolkenfelder kommen im Laufe der Nacht nach Süden hin, können die auch so ein bisschen Sprüh- und Nieselregen bringen, wo der auf gefrorenen Boden fällt, weil es in manchen Tälern eben noch frostig ist. Da kann es gefährlich glatt werden im Laufe des Tages. Dann morgen Dichte Wolken, die Regen bringen, der kommt gegen Abend auch Richtung Brandenburg voran. Und auch da, wo es dann noch mal runtergeht mit den Temperaturen in den Minusbereich, kann es zu gefrierendem Regen kommen. Jetzt in der Nacht total unterschiedliche Temperaturen, minus 2 bis minus 16 Grad nach Nordosten hin. Von Südwesten kommt schon die wärmere Luft, 0 bis 5 Grad morgen früh. Und dann im Laufe des Nachmittags Höchsttemperaturen in der Westhälfte 6 bis 15 Grad, nach Nordosten 0 bis 2 Grad. Danach gibt es erst einmal Regen am Freitag, der weiter nach Osten vorankommt, in der Früh noch Glättegefahr. Und am Samstag ist es dann meistens trocken mit Sonnenschein und von Südwesten her immer wärmer.
Das Schöne an deinen Filmen im Wetterstudio ist, die werden nie langweilig, die Filme. Vielen Dank, liebe Claudia. Dankeschön. Das war's von uns für heute. Hier im Ersten begrüßt Sie jetzt anschließend Sandra Maischberger.
Ja, und bei ihr sind zu Gast unter anderem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Dann schon um 21.45 Uhr. Tschüss.
Tschüss.